Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Andis Triathlon Podcast.
Der sportlichste Podcast von der Schweiz.
Hallo Frank, willkommen in meinem Podcast.
Willkommen, vielen Dank für die Einladung.
Also damit man sich jetzt mit dir, dich kennt man wahrscheinlich noch nicht und ich habe schon im Vorgespräch gesagt, du wirst jetzt wahrscheinlich danach berühmt werden nach meinem Podcast. Du bist Professor an der TU München und du hast ein Buch geschrieben und ich habe es zugespielt bekommen und ich fand das super. Es ist sehr locker und positiv geschrieben mal in den Sport. Magst du erstmal was über dich erzählen, bis wir zu deinem Buch vorstoßen?
Ja, vielleicht ganz kurz zu mir. Ich habe in St. Gallen an der Hochschule promoviert und habilitiert und habe dann 2003 meinen ersten Ruf als Professor an die TU München bekommen. Bin also jetzt seit 18 Jahren Professor dort, gerade für nachhaltiges Unternehmertum. Also das sind junge Start-up-Unternehmen, die nicht nur Profit machen wollen, also nicht nur die ökonomische Dimension verfolgen, sondern auch die ökologische und soziale. Das mache ich beruflich und privat mache ich seit über 20 Jahren Triathlon. Das ist sozusagen meine Leidenschaft. Der große Höhepunkt war für mich 2016 in Hawaii, als ich dort starten durfte und auch langsam aber sicher mit 15 Stunden gefinisht habe. Da habe ich gelitten. Aber es hat viel Spaß gemacht, war natürlich sehr eindrücklich. Und danach habe ich zu Familien und Freunden gesagt, jetzt höre ich auf. Jetzt habe ich über ein Dutzend Wettkämpfe gemacht, weltweit. Nicht nur in Hawaii, sondern mehrmals auch in der Schweiz, in Deutschland, in Europa, in Südafrika, in Neuseeland und so weiter. Also auf vielen, in vielen Ländern der Welt. Jetzt höre ich damit auf, Wettkämpfe zu machen und mache den Sport nur noch so zum Training. Und 3 Jahre später, 2019, habe ich mich wieder angemeldet und war beim Ironman Frankfurt wieder am Start. Und da habe ich mich angefangen zu fragen, warum mache ich das? Was ist der tiefere Sinn für mich? Und da habe ich mich sozusagen auf die Sinnsuche begeben. Da habe ich verschiedene Bücher, Trainingsbücher angeschaut, habe dazu nichts gefunden. Ich habe in verschiedenen Blogs geschaut, auch da habe ich nichts gefunden. Und dann habe ich mir selber Gedanken gemacht und ein paar Sätze aufgeschrieben, ein paar Gedankenfetzen, die ich dann im Laufe der Zeit strukturiert habe. Und am Anfang wollte ich nur einen kleinen Reflexionsaufsatz schreiben, also vielleicht so ein paar Seiten für mich selber, für Freunde und Familie. Und im letzten Jahr kam dann Covid und da wurde mehr draus. Ganz konkret war das genau vor einem Jahr, Anfang März, als ich mit 2 Triathlon-Freunden in Mallorca, in Alcudia am Hafen im Apartment war. Und wir haben da schon über eine Woche trainiert, hatten viel Spaß zusammen. Und von heute auf morgen, ich kann mich noch genau erinnern, das war am Samstag, als die spanische Regierung von heute auf morgen den Lockdown verkündet hat. Und wir hatten noch 2 Tage, bevor unser Flugzeug zurückging nach Deutschland. Und da saßen wir also jetzt 48 Stunden fest im Apartment. Und mir spukte ja die Idee herum, der Sinn vom Ironman. Und wir hatten nichts anderes zu tun. Und da habe ich angefangen, die 2 Triathlon-Freunde zu interviewen zu dem Thema. Also ich habe dann mein MacBook und mein iPhone genommen, habe Interviews und Fragen ihnen gestellt. Und so fing das quasi an. Und später habe ich dann nicht nur Altersklassenathleten, sondern auch Profis dazu befragt.
Und das hast du alles gebündelt in einem Buch Challenge Ironman auf der Suche nach Sinn geschrieben.
Genau. Dann habe ich im Frühjahr weiter in Folgemonaten mehrere Interviews geführt, auch mit Patrick Lange, mit Daniela Bleimehl, die ja die Challenge Rot gewonnen hat. Patrick Lange als 2-facher Ironman-Champion. Ich habe verschiedene Athleten gezielt ausgesucht, wirklich von Rookies, die das allererste Mal einen Ironman machen, bis zu welchen, die einmal einen gemacht haben und welche, die jahrelang schon dabei sind, um auch das gesamte Spektrum abzudecken. Also ich habe ganz gezielt bestimmte Athleten ausgewählt und dann näher interviewt mit sogenannten Photo-Elicitation-Interviews. Das heißt zu Deutsch, dass ich jeden Athleten vorab gefragt habe, kannst du bitte 3 bis 5 Fotos aussuchen, die mit dem Ironman für dich verbunden sind und die etwas für dich bedeuten, womit du etwas verbindest. Das kann ein Wettkampf, ein Finish sein, das kann aber auch ein Barbecue oder ein Bierfest mit Freunden sein oder ein Trainingslager in Gran Canaria, wo ihr gemeinsam essen geht oder das Laufen in der Natur. Und dann habe ich die Leute dazu befragt, die Athleten, in den Interviews, was sie damit verbinden. Und dann kamen ganz verschiedene Aspekte von Naturerlebnisse über Körpererlebnisse, Freundschaften und Selbstoptimierung, die ich dann auch näher im Buch beschreibe.
Was man noch kurz anmerken muss, wir reden hier nur über die Langdistanz beim Ironman, nicht über die anderen Formate.
Das ist richtig.
Aber ich würde jetzt gerne mal wissen, wie bist du damals zum Ironman gekommen? Das ist schon ein paar Jahre her. Wie bist du erstmal in Berührung mit dem Ironman gekommen?
Das war 1998, als ich fast von heute auf morgen auf die splinige, die verrückte Idee kam, mich zu einem Ironman anzumelden. Und um ganz ehrlich zu sein, am Anfang wusste ich gar nicht so recht, warum ich das mache. Ich wusste irgendwie, ich hatte das zufällig durch das St. Galler Tagblatt mitbekommen, dass es sowas gibt. Wir reden über das Jahr 1998, da war das auch noch nicht so bekannt. Da gab es ein paar Exoten und Verrückte, die das gemacht haben. Aber das hat mich fasziniert. Und ich habe zwar immer Sport gemacht, ich habe auch über 20 Jahre Tennis gespielt vorher. Also ich war schon sportlich, aber mit Triathlon selber habe ich nichts zu tun gehabt. Und nach 20 Jahren Tennis hatte ich genug davon und ich war in so einem Übergangsjahr und ich habe mich gefragt, ja, was mache ich jetzt für einen Sport, wenn es nicht mehr Tennis ist? Und in der Zeit war ich auch aus Spaß viel schwimmen mit meiner damaligen Freundin und konnte dann nach einer Weile 1-2 Kilometer schwimmen und kraulen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ja, ein Triathlon könntest du eigentlich machen. Ja. Radfahren hattest du als Jugendlicher schon immer viel Spaß. Laufen habe ich freizeitmäßig immer gemacht. Und jetzt kannst du auch schwimmen. Wenn ich das zusammenpacke, dann wäre das doch mal eine interessante Herausforderung. Aber eine olympische Distanz hat mich nicht recht gereizt, weil ich gedacht habe, ja, so 1,5 Kilometer schwimmen, das mache ich fast jeden Morgen jetzt. Und so 10 Kilometer laufen, das mache ich auch zum normalen Trainingslauf. Und 40 Kilometer radeln, das habe ich auch als Jugendlicher schon mal gemacht. Und das war so im Bereich des Vorstellbaren. Und als ich dann im St. Gala Tagblatt das gelesen habe vom Ironman, da habe ich gesagt, das ist es. Das wäre interessant. Das ist eine Herausforderung, die für mich unmöglich erscheint und wo auch das Scheitern möglich ist. Und deswegen habe ich mich dann spontan dazu angemeldet. Und erst später ist mir klar geworden, worin der tiefere Sinn lag. Ich hatte nämlich damals, eine kleine Lebenskrise. Ich hatte eine schwierige, um nicht zu sagen toxische Beziehung. Eine Partnerin, die mich heruntergezogen hat, die mich immer wieder gefragt hat, ja, was machst du da eigentlich als Wissenschaftler, nur so Bücher lesen und Kaffee trinken? Wann willst du mal in die Wirtschaft gehen und richtig Geld verdienen? Und dann hatte ich keinen Sportart mehr. Ich hatte ja einen Tennis gerade aufgegeben. wo ich mich vielleicht zum Ausgleich irgendwie, vielleicht so einen Selbstwert herausziehen konnte. Also kurzum, und ich kam auch mit meiner wissenschaftlichen Arbeit nicht voran. Ich wusste nicht, ob ich geeignet bin als Professor. Da hatte ich wirklich eine Krise, auch eine Schreibblockade. Und just zu dem Zeitpunkt habe ich mich angemeldet. Und im Nachhinein, Monate später, habe ich eine Freundin getroffen, eine Kollegin auf einer Konferenz, die Story gehört hat von mir, wo ich ihr erzählt habe, ah, ich habe mich da angemeldet und so weiter. Und da hat sie mir erzählt, quasi fast wie eine Therapeutin oder Beraterin, hat sie mir erzählt, ich glaube, es geht nicht nur um die sportliche Herausforderung. Es geht um dich selber. Es geht um dein Selbstwertgefühl. Und in dem Moment hatte für mich der Ironman Schweiz eine tiefere Bedeutung. Und das ist auch das, was ich immer mit dem ersten Ironman, den ich dann 1999 gemacht habe, der beim Finish natürlich enorme Glücksgefühle hervorgerufen hat. Aber der tiefere Sinn, die tiefere Zufriedenheit, die ich daraus gezogen habe, das war das gestiegene Selbstwertgefühl. Und danach hat sich wie so ein gordischer Knoten alles aufgelöst. Ich kam dann gut voran mit meiner wissenschaftlichen Arbeit, habe die dann auch im Jahr 2000 gut abgeschlossen. Und dann fügte sich eins zum anderen. Ich konnte mich dann auch trennen von der Partnerschaft und habe später eine andere Frau kennengelernt. Also irgendwie alle privaten und beruflichen Probleme haben sich dann mit dem Ironman aufgelöst.
Ja, das ist so eine Geschichte, die man fast öfter hört, ja.
Interessant, ja. Man denkt ja immer, dass Triathleten oder gerade Ironman so viel Selbstbewusstsein haben, aber häufig ist es genau umgekehrt. Dadurch ihr Selbstwertgefühl gewinnen.
Ich glaube, Triathleten wollen gerne als Alpha-Tiere rüberkommen, sind aber, glaube ich, absolut sensibel als Menschen. So, wenn du denen versuchst, einen Ratschlag zu geben und alles, dann lernst du das schnell anders kennen.
Ja.
Also du hast ja in deinem Buch beschrieben, es gibt ja halt auch verschiedene, Kreise oder Bereiche von Triathleten, wie ernst sie das sehen oder ob das noch für mehr ambitioniert ist oder Hobbybereich.
Genau. Also ich habe das beschrieben, zumindest aus meiner Wahrnehmung, gibt es mindestens zwei verschiedene Gruppen. Und ich würde sie als leistungsorientierte Triathleten oder Langdistanz-Triathleten bezeichnen und die lebensstilorientierten. Und die leistungsorientierten, die wollen bis an ihre Grenze gehen, die sind sehr, die wollen das neueste Material haben, da ist das Beste gerade gut genug und die wollen sich immer weiter pushen und auch bestimmte Zeiten erreichen. Und ich will mich davon nicht frei machen. Also gerade in den ersten Jahren ging mir das auch so. Also nachdem ich den ersten gefinisht habe, da ging es immer darum, im nächsten Jahr sich selber zu toppen. Die anderen Athleten waren nicht so sehr die Referenz, aber bei meinem ersten Triathlon Ironman 1999, da hatte ich noch 12:37. Und dann im Jahr 2000, da hatte ich dann schon 11 Stunden und so weiter. So ging es immer weiter, bis in den Bereich 10 Stunden und so weiter. Und es gab auch eine Phase bei mir, wo ich leistungsorientiert oder ambitioniert war. Aber die zweite Gruppe, die Lebensstilorientierten, die lassen eine 5 Grade sein. Und für die geht es vor allen Dingen um das Finish. Und das Finish ist schon ein großer Erfolg.
Wie war das bei dir gewesen mit den Vorbildern? Hast du von Anfang an ein Vorbild gehabt? Oder kam das später oder war das irgendwie nie deine Welt?
Ich glaube, ich hatte nie ein Vorbild. Das Einzige, was ich nennen würde, wäre Natascha Bartmann. Weil ich war damals, wie gesagt, ich lebte in der Schweiz, in St. Gallen und habe mich dann auch umgeschaut, so nach Trainingslager, wo ich auch ein bisschen Urlaub mit Sport verbinden kann. Und Toni Hassler bot zusammen mit Natascha Bartmann Trainingslager in Gran Canaria an.
Wir machen die immer noch.
Genau. Und das war eine schöne Gelegenheit, dem Winter, dem kalten Schweizer Winter zu entkommen und jetzt im Januar, Februar oder März in Gran Canaria ein bisschen Sonne zu tanken und dort für 2-3 Wochen ins Trainingslager zu gehen. Und das habe ich, ich glaube, mindestens 2-mal, wenn nicht sogar 3-mal gemacht. Und ich fand eigentlich jetzt die Art von Natascha, die ich dann auch natürlich näher kennengelernt habe, so beim Abendessen, wenn man dann im Trainingslager gemeinsam noch Abendessen gegangen ist oder auch mal einen Wein getrunken hat. Ich fand das immer eine sehr sympathische Art. Und mich hat auch ihre, wie soll ich sagen, spirituelle Art angesprochen. Und ich habe auch von Toni Hassler sehr viel gelernt, was Mentaltraining betrifft. Das hat mir nicht nur für den Sport, sondern insgesamt auch für das Leben geholfen. Und ich mache heute noch die Mentaltrainingsprogramme vom Toni. Gerade in Zeiten der Pandemie hat mir das auch viel geholfen.
Ich glaube, Natascha Bartmann hat doch, glaube ich, nach so einem Prinzip trainiert. Sie hat sich als Adler gefühlt, glaube ich, wenn sie auf dem Velo gefahren ist, als Adler. Und wenn sie ins Wasser ging, dann hat sie sich wie ein Fisch, der am Schluss dann nochmal richtig schnell sein musste, oder ein Hai. Sie hat sich, glaube ich, so immer so Bilder in den Kopf gerufen.
Ja, genau. Also das ist die Quintessenz, dass sie Krafttiere benutzt hat, wie jetzt zum Beispiel den Adler oder den Hai oder ein Wolf für Ausdauer und für bestimmte, also es war sportartenspezifisch und sie hat sich das dann vorgestellt, das Tier und wie zum Beispiel dann der Adler zu ihr herunterkommt, sie mit den Fängen an der Schulter packt, wo sie dann leicht über den Kurs, den Laufkurs schwebt und das dann immer verbunden mit einem bestimmten Wort. Das klingt jetzt esoterisch oder nach Zauberei. Das ist aber wissenschaftlich bewiesen. Man spricht von Neurolinguistik. Also wenn man das programmiert über mehrere Monate hinweg, eine bestimmte Situation und dann mit einem Wort verbindet. Ich mache das zum Beispiel mit dem Adler beim Laufen und dem Wort Wind. Und das sage ich mir in kurzen Programmen, in 10 Minuten immer wieder vor und mache das über mehrere Wochen und Monate weg. Und wenn man dann später im Training, heute zum Beispiel, habe ich ein paar Intervalle gemacht. Und die waren nicht ganz einfach. Und wenn es dann so beim 6., 7. Intervall über 800 Meter schwierig wird, dann sage ich mir manchmal dieses Wort Wind, also im Unterbewusstsein. Oder wenn ich alleine bin, auch mal laut. Und dann kommt es so, dass nach wenigen Minuten, in wenigen Sekunden, maximal eine halbe Minute oder eine Minute, dass man so eine zusätzliche Energie bekommt. Und das ist eben neurolinguistisch, dadurch, dass man das einprogrammiert hat, dadurch kommt dann so ein Energieschub und man kann das dann ja in Energie und Körper sozusagen umsetzen.
Ja, ich muss ja sagen,
das hat auch Natascha Bartmann gemacht und Toni Hassler.
Also vor 4-5 Jahren hätte ich noch gesagt, ist okay und ist ja, sage ich mal, eine nette Geschichte. Aber ich glaube, wenn man sich wirklich damit beschäftigt, heute denke ich auch so. Also es ist wirklich so, dass auch die Erfahrung mir gezeigt hat, dass Leute sagen, etwas, du bestehst aus Energie und die musst du wissen, wie du die einsetzt, auch beim Sport und wie du sagst, mit den Tieren und was in deinem Kopf hervorrufen. Und ich finde so Geschichten schöner und sympathischer, muss ich ehrlich sagen, als wie mir dann einer erzählt, ich brauche einen Motivationscoach. Weil ich denke mir immer, wenn du vorsichtig gesagt im Hobbybereich einen Motivationscoach brauchst, dann weiß ich nicht, dann läuft irgendwas falsch vielleicht mit dem Sport oder mit dem Trainer, weil sollst du immer noch Spaß an der Bewegung haben.
Ja, also gebe ich dir vollkommen recht. Und ich habe auch nur einmal, wie gesagt, vor 15 Jahren das Seminar bei Toni Hassler besucht. Das waren so 2 Tage. Und wo er uns im Prinzip diese Werkzeuge und das Denken beigebracht hat. Und Toni war bestimmt in den 1990er Jahren damit ein Pionier. Und später, und Natascha wurde ja auch damals abgetan und als Esoterik-Tante, sage ich mal, belächelt. Aber als dann Leute wie Roger Federer im Tennis angefangen haben, auch solche Mental-Trainingsprogramme zu übernehmen, oder in jüngster Zeit, Vergangenheit auch im Fußball oder in allen anderen Sportarten immer mehr solche Mentaltrainingsprogramme verwendet werden und das auch wissenschaftlich mehr und mehr fundiert ist, ist das, glaube ich, wird das nicht mehr so müde belächelt. Aber da gibt es auch verschiedene Typen. Manche spricht das an und andere können überhaupt nichts anfangen. Also nehmen wir so Leute wie Gerd Müller, der mal gesagt hat, ja, vor dem Tor darf man nicht kurz, darf man nicht lange drüber nachdenken. Und da hat er auch wieder vollkommen recht. Es gibt manche Leute, die können das aus dem Bauch heraus. Die schalten einfach in der Situation richtig. Und andere, die verkrampfen dort total. Und wenn es hilft, dann ist es gut. Wenn es nicht hilft und man ist ein anderer Typ, dann ist auch gut. Jeden nach seinen Fassungen.
Findest du, dass du bist ja schon, wie du gesagt hast, länger dabei. Merkst du einen Unterschied zwischen Athleten von früher, wo du so richtig angefangen hast, Gas zu geben, und heute? Was hat sich da verändert durch die ganzen Tools und Uhren? Ist da etwas anderes entstanden oder?
Ich würde sagen, das sind Welten, die inzwischen in den letzten 20 Jahren getan haben. Um nur mal einige Beispiele zu nennen. Fangen wir beim Material an. Ich kann mich noch genau erinnern, und da war ich wohlgemerkt schon 6 Jahre dabei und hatte auch schon mehrere Ironman hinter mir. Das war 2005. Und davor bin ich noch mit dem alten Stahlrad gefahren, bei meinem ersten 2 Ironman. Später hatte ich mir dann 2001 hatte ich mir ein Aluminiumrad gekauft von Klein, das ich heute noch habe und im Winter fahre. Und ich weiß, das war, muss so 2005 war das, glaube ich, als ich so Spaß am Sport hatte, da habe ich mir das eine der ersten Triathlonräder von Trek gekauft, aus Carbon. Da musste man das über fast ein Jahr, also man musste es im Vorjahr bestellen. Die wurden handgefertigt und die bekam man dann im Frühjahr. Also man hat die im Sommer oder im Herbst bestellt und dann bekam man die ein halbes Jahr später und die waren ziemlich teuer. Und Triathlonräder aus Carbon zu der Zeit waren wirklich sehr, sehr, ja, kaum gefahren. Und heute ist das State of the Art. Also fast jeder, der mit einem Triathlon anfängt, hat zumindest ein Carbonrad, wenn nicht sogar ein Triathlon-Carbonrad. Ja, ja. Alles ist aerodynamisch optimiert. Das ist so ein Beispiel. Ein zweites Beispiel, Uhren in dem Sinne. Es gab natürlich so Herzfrequenzmesser, auch so ein Gurt, den man getragen hat beim Laufen. Aber moderne Uhren, wie man sie heute hat, gab es damals nicht.
Ich glaube, ich kann mich erinnern, das ganz, ich habe mal den Köln-Inline-Marathon gemacht, das ist aber verdammt lange her. Und dann gab es die ersten Uhren und die haben dann akustisch den Herzfrequenz so gepiepst, piep, 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 der hat es akustisch wiedergegeben. Und das war so anstrengend, wenn Leute so eine total teure Uhr, das war akustisch und du konntest es gar nicht sehen, sondern das immer durch den Audioton die Herzfrequenz gehört. Da kann ich mich nur dran erinnern.
Ein weiterer Bereich, also Material hat sich enorm überall, die Helme und so weiter, bis hin zu den Klamotten, die heute aerodynamisch optimiert sind. Damals hat kein Mensch daran gedacht, selbst die Profis, sage ich mal nicht. Natürlich hat man eng anliegende Sachen genommen, aber ansonsten hat kein Mensch darüber nachgedacht. Während heute ist das alles gang und gäbe. Oder um weiterzugehen, ich hatte nie ein Trainer, bis vor anderthalb Jahren. Damals war das auch nicht üblich. Also da war schon, ich habe quasi immer Triathlon Freestyle gemacht und nach Lust und Laune, wenn schönes Wetter war. Oder wenn die Freunde mich gefragt hatten, hast du Lust, nochmal um die Schwegalp zu fahren am Abend? Ja klar, ich bin dabei. Und natürlich haben dann sich automatisch kleine Rennen ergeben. Auch da hatte man seine Intervalle sozusagen gemacht, aber auf anderer, eher auf spielerische Art und Weise mit den Freunden zusammen. Aber ein systematisches Training hatte ich zumindest damals nicht, geschweige denn ein Mentaltrainer oder ein Schwimmtrainer oder dieses und jenes, wo man für jede einzelne Disziplin fast schon was hat und sich dann auch über die sozialen Medien austauscht. Um mal ein weiteres Beispiel zu nennen oder eine lustige Anekdote. 1998, als ich mich angemeldet habe, da habe ich mir überlegt, ja, wie stelle ich das denn jetzt genau an? Also damit ich so einigermaßen Bescheid weiß, ich habe keinen Triathleten gefunden in meinem sozialen Umfeld. Und dann habe ich geguckt als Wissenschaftler, na gut, dann schaut man in Bücher. Und damals gab es gerade mal ein Buch, was ich gefunden habe, von Ole Petersen, auch ein Schweizer oder ein Skandinavier, der schon lange in der Schweiz lebt. Und der hat ein Buch veröffentlicht, das hieß Ironman, das 8-Stunden-Programm. Habe ich gedacht, das klingt gut. Und habe mir das durchgelesen und bin dann mehr oder weniger danach gegangen. Was ich sagen will ist, damals gab es ein oder ganz, ganz wenige Bücher und Wissen zum Ironman. Heute, wenn man sich auf dem Büchermarkt umschaut, dann gibt es sowieso haufenweise Triathlon-Bücher. Es gibt spezielle Bücher für Langdistanz und Training. Es gibt die Trainingsbibel oder Fibel.
Aber deswegen habe ich dich ja angeschrieben, weil mir dein Buch so gut gefällt. Weil du bist nicht verkrampft und zum Beispiel, wo du gesagt hast, mit der Trainingsbibel, das war eines der ersten Bücher, das ich mir gekauft habe, wo ich im Triathlon angefangen habe. Und dann schreibt er im ersten Kapitel, ja, man schwimmt aber im ersten Training mal locker 2.500 Meter. Und ich dachte, ich als Anfänger krieg ein Buch, wo ich mal 2.500 Meter und das war mir zu verkrampft. Ich sag's dir, ich hab's direkt weiterverkauft.
Ja.
Also bei dir, das ist, muss ich sagen, zu deinem Buch dann nochmal ganz kurz, bei deinem Buch, das ist viel motivierender und schöner zu lesen, als wie so dieses Optimierungswahn, den Optimierungswahn, dass ich ein Buch lese und werde danach viel, viel schneller. Das, die Freude fehlt mir dabei zu Sachen. Sorry für den Typen, der das geschrieben hat jetzt, aber.
Ja, das freut mich zu hören. Wobei man ja klar sagen muss, dass ich in dem Buch, um auch nicht falsche Erwartungen zu wecken. Es geht mir ja nicht um Trainingspläne. Es geht auch nicht jetzt darum, sich ganz konkret für einen Ironman oder eine Langdistanz-Triathlon für eine Challenge oder so vorzubereiten, sondern es geht wirklich, also dazu wird man auch nichts finden. Es gibt keine Trainingspläne in dem Buch. Es geht primär um die Motivation oder als Inspiration und Spaß zu haben an der Sache, warum man das macht, den tieferen Sinn.
Ja, ja. Das hat mir so gut gefallen, wirklich gut gefallen.
Das freut mich, danke.
Weil, klar, man muss sich ein bisschen selbst optimieren, wenn man was erreichen möchte und jeder am Schluss möchte so seine Bestzeit schaffen. Und auch in den meisten anderen Blogs und Podcasts geht es ja eigentlich darum, wie dir einer erklärt, wie du noch mit dem letzten 2% was aus dir rausholst. Und ich finde es einfach mal spannend, wenn man was liest oder auf dein Buch vor Augen hat, wo man ja einfach mal so. Ja, das liest man und das gefällt mir und nicht, wo man dann anfängt, nach 2 Minuten seinen Trainingspeak aufzumachen und zu gucken, hat derjenige recht, was kann ich verändern, bin ich dann noch schneller? Also das ist toll, also finde ich mal außergewöhnlich eigentlich, außergewöhnlich.
Klasse, vielen Dank.
In deinem Buch hast du ja auch noch mit Profi-Triathleten interviewt.
Genau, ich hatte bewusst 2 Profis, Patrick Lange als zweifachen Ironman Hawaii Champion und Daniela Bleimel, die Challenge Rot gewonnen hat 2018 und auch den ein oder anderen Ironman. Und also ich hatte auch bewusst mit der Hälfte Frauen gesprochen und mit der Hälfte Männer, weil wir auch aus der Wissenschaft wissen und aus der Genderforschung, dass es unterschiedliche Wahrnehmungen gibt. Also Männer beziehungsweise Frauen nehmen den Sport und auch den Sinn des Sportes ganz anders wahr. Und deswegen habe ich auch ganz bewusst mit mehreren Frauen geredet, wie sie den Sport wahrnehmen und was der tiefere Sinn für sie ist. Und das fand ich auch sehr interessant.
Was war der Unterschied zwischen dem Mann und der Frau da?
Also es gilt jetzt natürlich nicht für alle Frauen, aber für viele Frauen ist es auch ein Stück, im Englischen würde man sagen Empowerment. Man sieht das auch teilweise in Geschichten, wenn man sich auf Instagram umschaut, dass es viele Frauen meinetwegen auch gibt, auch Hausfrauen, die dann mit Triathlon, wenn nicht sogar mit einem Ironman anfangen und die sich dadurch auch wieder ein Stück weit emanzipieren. Also am Anfang ist es vielleicht der Gedanke, ein Stück weit wieder abzunehmen. Aber das geht dann sehr schnell, die Gewichtsreduzierung gerät sehr schnell in den Hintergrund und andere Motive geraten in den Vordergrund, wie, dass sie wieder ein Körpergefühl für sich selber gewinnen, dass sie für sich neben der Familie als Partnerin, als Ehefrau und Mutter für die Kinder dann halt auch einen eigenen Bereich für sich finden und an dem wachsen, Selbstbestätigung, Befriedigung auch finden oder sich mit gleichgesinnten anderen Frauen dann treffen und so einen eigenen Bereich entdecken und dadurch dann auch Anerkennung von außen bekommen, wenn sie mal einen Ironman gefinisht haben. Also das sind sehr viele Aspekte, die da eine große Rolle spielen.
Glaubst du, dass Frauen ein bisschen mehr Spaß haben an der Sache, nicht so verkrampft sind wie wir Männer? Also ich rede jetzt mal von den Hobbyathleten, nicht?
Ich glaube schon, dass Frauen das ein Stück weit lockerer sehen können. Wobei, ich will jetzt nicht pauschalisieren. Also es gibt viele Männer, die das sehr ambitioniert angehen, die alles optimieren müssen, sei es Material, sei es sich selber. Aber es gibt natürlich auch Männer, die das realistisch sehen. Ich habe mit zwei geredet. Der eine zum Beispiel, ein SAP-Manager in China, der so ein Deutscher ist, der aber als SAP-Innovationsmanager in China arbeitet und der dann im Interview meinte, ja, jemand wie ich, der dann mit 13 Stunden oder so über das Ziel kugelt, der auch selbstironisch war. Also die sehen das schon realistisch und relativ locker. Für ihn geht es auch wirklich nur um Ausgleich zu seinem Beruf und zu alltäglichen Problemen oder so. Also da gibt es beides. Auch bei Frauen gibt es beides. Also natürlich gibt es ambitionierte Frauen. Und ich kann mich erinnern, in Hawaii, als ich dort geschwommen bin, und da sind ja die Männer starten, dieses große Männerpulk, die starten ein bisschen vor den Frauen. Und ich bin jetzt nicht der schnellste Schwimmer. Ich bin da, glaube ich, mit einer Stunde 15 oder so in Hawaii aus dem Wasser gekommen. Und fünf Minuten hinter uns sind die Frauen gestartet. Aber die ersten Frauen, die sind dann auch bei uns vorbeigezogen, also an mir zumindest schon am Ende des Feldes. Und die haben auch nichts Rücksicht genommen. Also es gibt auch Frauen, die im Wettkampf sehr aggressiv sein können. Aber generell würde ich sagen, dass Frauen schon den Spaß an der Sache, das Soziale, die Gruppe und so weiter sehr, sehr wichtig ist.
Und die mentale Komponente, hast du da irgendwelche Unterschiede bei deinen Interviews rausgefunden zwischen Mann und Frau? Über die Stunden, wo die unterwegs waren? Oder war das irgendwie nicht so oder eher gleich?
Ich habe nicht so spezifisch danach gefragt, um ehrlich zu sein. Ich kenne nur jetzt das Beispiel bei Natascha, wo das eine ganz große Bedeutung spielte.
Wie war das bei dir gewesen? Sag mal, so eine mentale Geschichte bei dir, wo du dich motiviert hast beim Ironman, wo du dachtest, oh Gott, ich muss mich irgendwie motivieren, jetzt weiterzufahren oder weiterzulaufen. Ja. Was hast du gemacht?
Also für mich war am eindrücklichsten die Erfahrung, das war, glaube ich, 2008 oder 2009 beim Ironman Frankfurt. Da habe ich auch meine persönliche Bestzeit gemacht in Frankfurt. Das war 10 Stunden 15. Und da war ich eigentlich beim Schwimmen gut unterwegs. Das war eine Stunde, gute Stunde, 1:02, glaube ich. Das war für mich eine gute Zeit. Da habe ich schon gemerkt, oh, heute könnte ein guter Tag werden. Beim Rad war ich auch mit 5 Stunden 15 unterwegs. Und wie gesagt, das ist noch zu Zeiten, wo noch nicht alles optimiert war. Also da hatte ich noch keinen Aero-Anzug oder keinen Aero-Helm oder sonst was. Also das war auch eine gute Zeit. Und dann kam ich zum Laufen und da habe ich gemerkt, die ersten 3-4 Kilometer ging dann los. Ich habe so Rückenschmerzen bekommen. Ich konnte kaum noch weiterlaufen. Jeder Schritt hat sich wie so ein Hammerschlag angefühlt. Und dann habe ich mich angefangen zu dehnen und so weiter. Und just in dem Moment habe ich dann zwei Mentalprogramme durchgespielt. Und das eine war eben die Geschichte mit dem Adler und dem Wind für das Laufen. Und dann gab es noch ein anderes Programm, was ich quasi mir vorgesagt habe, so ein Entspannungsprogramm. Das ist dann ein Ort am Strand gewesen, in Kreta, wo ich mich wohlfühlte. Und diese zwei Worte habe ich in den Situationen gesagt. Und siehe da, nach 1-2 Minuten haben sich die Verkrampfungen im Rücken, diese Verspannung, die haben sich irgendwie gelöst und ich konnte nicht nur weiter gehen oder laufen, ja, sondern dann auch mit einer guten Zeit den Marathon finishen.
Siehst du, ja.
Das war so ein eindrückliches Moment, wo mir das sehr viel gebracht hat.
Okay. Hast du irgendwie zum Beispiel mit Patrick Lange irgendwas rausgenommen aus dem Interview für dich, was auch dich noch so ein bisschen erstaunt oder motiviert hat?
Also ich fand eigentlich zwei Geschichten schön von ihm. Das eine, wo er von Hawaii auch so eine ähnliche Situation geschildert hat, auch gerade beim Laufen. Und er geschildert hat, wie eigentlich die Herausforderung nicht nur körperlich ist, sondern vor allen Dingen mental. Das ist, insofern kann man sagen, der Ironman ist ein Stück weit auch wie Schachspielen oder wie Schach, wo man mental in jeder Minute, in jeder Sekunde auf der Höhe sein muss. Und er hat erzählt, wie anstrengend das war, sich mental immer auf den Moment zu fokussieren und auch gerade beim Laufen, als er schon in Führung lag, aber merkte, dass die Nummer 2 immer näher kam und er mental zu kämpfen hatte, weniger körperlich. Also das fand ich eine interessante Geschichte, wo man wirklich, die ich dann auch im Buch wiedergegeben habe, wortwörtlich, was er sehr eindrücklich schildert, wo man diese mentale Herausforderung gesehen hat. Und die andere Anekdote und Geschichte, die ich schön fand, einfach, wie Fares und Patrick sich kennengelernt haben. Also Fares al-Sultan, sein erster Trainer.
Ja. Ja gut, das ist so ein bisschen undankbar, glaube ich, für die Außenstehenden, wenn man Patrick Lange, Jan Frodeno, Sebastian Kienle immer sieht in Frankfurt oder wo sie auch immer gerade starten. Sie sehen, die verziehen ja keine Mimik. Die bleiben ja eigentlich komplett auf der Laufstrecke und wahrscheinlich innerlich sterben die 1000 Tode. Die Altersklassenathleten, da kannst du das wirklich gut im Gesicht ablesen oder die bleiben vielleicht auch mal stehen oder die reden mit sich selber, aber die sind ja wirklich wie so fokussiert, dass sie da einfach noch unter dem Druck ins Ziel kommen.
Ja.
Ja.
Ja. Gut, die haben das dann auch trainiert in den Intervallen und ich weiß gar nicht, wie weit Sebastian, Kienle, Sebi oder jetzt auch Jan Frodeno sich auch mental vorbereiten. Ich bin mir sicher, dass die inzwischen auch das bespielen.
Also ich glaube mal, da stelle die These auf, wenn der Jan Frodeno irgendwann mal hingeht und dann warten ja alle darauf, was macht der für Trainings? Er ist ja schon so alt mit fast 40. Wie macht er seine Trainings? Und da gibt es bestimmt eine Zauberformel. Ich glaube, wenn der die irgendwann mal zeigt, dann denken alle, das kann ja gar nicht sein. Also ich glaube eher, der macht sehr, sehr viel Ausdauer und brutal harte Intervalle. Da bin ich von überzeugt. Ich glaube nicht, dass da so eine, natürlich mit den zig Jahren, darf man nicht vergessen, wie viele Jahre er gebraucht hat, so zu werden, wie er ist. Ja. Ja, er ist nicht von heute auf morgen da hochgekommen und ist so gut geworden. Er hat Jahre gebraucht, um da hinzukommen, wo er ist.
Ich ganz sicher. Es ist die Erfahrung vom Körper her, aber auch vom Kopf, vom Geist. Gerade für so eine Langdistanz. Und ich glaube, was man auch braucht, ist so ein Paradox wie aktive Entspannung oder entspannte, lockere Anspannung. Also so ein Paradoxon. Also einerseits vor so einem Wettkampf ist man ja enorm nervös und trotzdem braucht man eine gewisse Lockerheit. Sebi redet darüber auch in einem Interview darüber, wo er sagt, dass er ans Ziel geht, an die Startlinie, wo er vielleicht 90% körperlich fit ist oder 95%, aber vor allen Dingen 110% geistig auf der Höhe. Also wo er diese lockere Anspannung hat, wo er nicht zu sehr fixiert ist auf ein bestimmtes Ziel, was er unbedingt erreichen möchte. Wenn man dann anfängt, in so Situationen zu sehr zu verspannen, dann funktioniert es nicht. Aber wenn man eine gewisse Lockerheit hat, auch davor, in den Tagen davor, und sich das erhalten kann bis zur Startlinie, ich glaube, dann funktioniert es am besten. das braucht natürlich auch Erfahrung, damit umzugehen. Und was natürlich bei so Profis auch noch hinzukommt, was ich wirklich bewundere, die ja tagelang vorher oder spät auch nachher von den Medien, von Zuschauern umringt werden, befragt werden und da auch die Lockerheit zu erhalten und trotzdem die Fokussierung, das ist natürlich gerade für die Profis auch nochmal eine zusätzliche Herausforderung.
Ja, ich möchte nicht wissen, wie viele Interviews die geben, Podcasts und Videos aufgezeichnet werden. Und die sind ja auch wirklich sehr nah, im Gegensatz zum anderen Profisport, da kommst du gar nicht an die Leute ran. Und die sind auch stets höflich, die Leute.
Ja, das ist auch das Schöne, finde ich, an dem Ironman, dass man in ein und demselben Feld startet. Das ist ja im Fußball oder im Basketball oder jeder anderen Sportart undenkbar. Während beim Ironman, da kann man wirklich morgens sehen, wie sie ihre Fahrräder in die Wechselzone schieben und auch die letzten Handgriffe machen und die aufpumpen und so weiter. Eigentlich wie jeder andere Altersathlet auch, wo man sie fast über die Schulter schauen kann. Und das finde ich auch das Faszinierende, dass dort die Altersklasse-Athleten den Profis hohen Respekt zollen, aber auch andersherum die Profis den Altersklasse-Athleten, wenn sie am Ende dann die letzten Athleten in der Finishline nach 16 Stunden empfangen. Das zeigt auch die große Ironman-Familie, die Ironman-Oana.
Ja. Gibt es einen Unterschied für dich oder hast du den festgestellt zwischen zum Beispiel Leuten, du hast ja gesagt, olympisch war nicht so ganz ein Ding, aber zwischen den Startern, die auf der Mitteldistanz sind und Langdistanz, ich kenne mich mit der Langdistanz ja nicht aus, sind das andere Menschen vom Schlag auf der Strecke? Ist das angenehmer vielleicht, nicht so so zahlenorientiert wie Mitteldistanz, wo jeder sagt, ja, ich muss ja mindestens noch so und so schnell laufen und die Langdistanzer sind wahrscheinlich die, sagen, ich bin froh, wenn ich gut ins Ziel komme. Merkt man einen Unterschied bei den Leuten?
Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe in meinem Leben 24 Triathlons gemacht. Davon waren 23 über die Langdistanz und ein einziger als Vorbereitung für den allerersten war ein Plauschtriathlon, quasi ein Sprinttriathlon. Ansonsten habe ich nie eine olympische Distanz gemacht oder vielleicht eine einzige Mal, doch den Erding habe ich einmal gemacht. Aber ansonsten war ich nie auf olympisch oder Mitteldistanz unterwegs. Aber generell, um deine Frage zu beantworten, ich glaube schon, dass die Langdistanz, da ist Zeit relativ. Und es geht für die meisten, 70-80%, geht es hauptsächlich um das Finish und was dann auch fürs Leben bleibt. Und da schaut man dann auch nach der 10. Stunde, da schaut man dann nicht mehr so, wer hinter einem ist oder vor einem ist, wenn man jetzt nicht ganz vorne auf das Treppchen will, sondern man schaut nur, dass man den nächsten Schritt noch hat und sich motiviert für die letzten Kilometer. Also man ist seine eigene Referenzgröße und die Finishline ist eigentlich das große Ziel.
Okay, ja. Das Buch, was du geschrieben hast, was meinst du, wenn wir die Leute jetzt neugierig machen, was wäre die Zielgruppe von deinem Buch? Was würdest du sagen?
Also ich sehe drei verschiedene Zielgruppen. Die eine wären Leute, so wie ich selber auch, die schon lange Ironman machen und sich vielleicht selber auch mal die Frage stellen, warum mache ich das eigentlich? Was ist der tiefere Beweggrund? Ist es das Körpergefühl? Ist es die Selbstoptimierung oder die Reisen, die damit verbunden sind? Die zweite wäre, Zielgruppe wären für mich alle Ausdauerathleten oder Triathleten, die schon lange mal mit dem Gedanken gespielt haben, auch mal eine Langdistanz zu machen. Und vielleicht kann das Buch die Triathleten oder Ausdauerathleten dann auch motivieren oder inspirieren, das mal zu versuchen und zu sehen, dass es weit jenseits vom Wettkampf selber sehr viel Spaß und inneren Sinn gibt. Und dann gibt es für mich dritte Zielgruppe, und das sind für mich die Leute, die außen stehen, die vielleicht am Rand von so einem Wettbewerb sind und den Kopf schütteln, fragen, das sind ja alles Verrückte. Warum machen die das eigentlich? Und das wären für mich so die drei Zielgruppen von dem Buch.
Ja, gut, also ich sage nochmal ganz kurz, das Buch heißt Challenge Ironman, das ist beim Sportweltverlag erschienen. Und die Iris, die ich ja auch kenne, die hat auch den Leuten in der Schweiz, wird die nicht so unbekannt sein. Sie hat selber auch ein Buch geschrieben und ist auch bei uns in der Schweiz, hatte die zwei Bücher vom Roy Hinnen rausgebracht. Das muss auch mal erwähnt werden. Das sind auch Sachen, die sich die Leute, die sich mit dem Ironman beschäftigen, gerne mal angucken können. Der Roy hat ja auch mächtig Trubel mit seinem Buch ein bisschen für gesorgt. Das habe ich mitbekommen.
Genau. Neben seinem
Aber
Trainingsbuch auch 100% Triathlon, wo er aus seiner Erfahrung schildert und verschiedene Fragen beantwortet. Und
er äußert sich auch noch so ein bisschen aus seiner Trainersicht. Das ist dann immer, ja, ist auch spannend, aber wie gesagt, man ist immer so ein Fan von einem Trainer oder von dem Menschen oder vielleicht auch weniger. Und trotzdem sollte man sich, ich finde sowas, trotzdem muss man sich sowas durchlesen, weil es muss so viel mehr bunte Schafe es gibt, finde ich, im Triathlon, desto mehr Spaß macht das.
ja.
Du, wir sind am Ende angekommen. Es war mega spannend und dein Buch ist noch viel, viel größer und steht noch viel, viel mehr drinne, als wir hier gerade besprochen haben. Und wenn du so vor mir sitzt vor der Webcam, muss ich sagen, ich hätte niemals gedacht, dass du auch so ein lockerer, cooler Typ bist. Und die Fotos, teilweise bist du die ganze Zeit bauchfrei, glaube ich, noch sogar am Laufen. Bei den Ironmans hast du dir da vorne so einen Knoten reingemacht, weil dir so warm war. Ich hoffe ganz, ganz fest für dich, dass sich andere dafür interessieren, vor allem in Deutschland noch, dass du mit deinem Buch die Leute da triffst, dass du die motivierst oder auf eine Langdistanz schickst. Und ich hoffe oder ich denke mal, wenn ich mal die Chance bekomme, dann so ein Wochenende zu machen mit Vorträgen, würde ich dich echt gern dabei haben, dass du mal dann wieder in der Schweiz bist. Du bist aus München ja nicht so weit weg von Zürich entfernt, dass man da mal was machen könnte, weil ich es einfach du. Also ich finde das ganz toll und positiv, was du da geschrieben und gemacht hast. Das muss man irgendwie vor allem auch Anfängern und Leuten, die davon noch träumen, mal weitervermitteln.
Vielen Dank für die Einladung. Wenn ich das nächste Mal nach St. Gallen komme, dann melde ich mich bei dir und vielleicht können wir gemeinsam eine Trainingsrunde laufen und wir können es mal persönlich kennenlernen. Ansonsten bin ich hier natürlich jederzeit bereit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. War mein allererster Podcast. Ich bin in Social Media unterwegs und verschiedene Interviews mit klassischen Medien. Das war jetzt auch für mich ein neues Erlebnis und vielen Dank für die Einladung.
Ja, man darf auch nicht vergessen, dass du trotzdem noch, wenn man dich googeln würde, noch ganz, ganz woanders noch sehr viel Kompetenz hast, was auch sehr interessant ist, vielleicht für andere Firmen oder Leute, die gerade zuhören, einfach mal Frank Martin Belz googeln. Also es ist schon erstaunlich, was du alles geschafft hast. Für mich habe ich im Vorgespräch gesagt, echt viel.
Ja, vielen Dank, aber wollen wir das jetzt nicht zu sehr übertreiben. Da habe ich es eher mit der Schweizer Bescheidenheit, die mir sehr sympathisch ist. Und ja, lassen wir lieber andere darüber reden. Also vielen Dank für die Einladung.
Hey, hat euch der Podcast auch so gefallen? Dann hinterlasst doch einen Kommentar bei Instagram. Schreibt uns doch eine Nachricht, wenn du dazu eine spannende Geschichte zu erzählen hast. Oder wenn dich etwas interessiert. Wir würden uns darüber freuen. Bleibt gesund!